Der RBB 888 Podcast. Die Experten.
Wir stecken heute hier zusammen die Hände in die Erde und kümmern uns in den nächsten 3 Stunden um Ihren Balkongarten. Blumen pflanzen, Kräuter ziehen, Pflanzen zurückschneiden. Es gibt jetzt sicher auch auf Ihrem Balkon also einiges zu tun. Caroline Engwert ist Gartenexpertin, Buchautorin und Gartenbloggerin von hauptstadtgarten.de. Und mit ihr eröffnen wir heute die Balkonsaison. Guten Morgen, liebe Caroline.
Guten Morgen.
Was ist denn so das Schönste für dich am Gärtnern?
Ach, ich finde das so ganz wunderbar, dass man ganz verschiedene Sachen ausprobieren kann und so experimentieren kann. Und es ist ein guter Grund, es sich auch als Erwachsener mal dreckig zu machen. Das macht man ja sonst nicht.
Was ist denn das mit dem grünen Daumen, liebe Caroline? Gibt es sowas wirklich oder kann eigentlich jeder von uns gärtnern?
Das ist schön, dass du mich das gleich zum Einstieg fragst, weil der grüne Daumen aus meiner Sicht tatsächlich eher sowas wie so eine Muskel ist, den man irgendwie trainieren kann. Also nichts, was man hat oder nicht hat. Und mit ein bisschen Interesse und Aufmerksamkeit kann jeder gärtnern. Und auch jemand, der das schon lange macht und einen gut gepflegten grünen Daumen hat, lernt immer noch wieder Neues dazu.
Momentan sind ja die Nächte noch sehr, sehr kalt. Was kann ich denn jetzt schon auf meinem Balkon so anbauen?
Also man kann, wenn man gerne was aufessen möchte, auf jeden Fall zum Beispiel so Asiasalate anbauen. Mhm. Die sind wahnsinnig robust und frosthart und wachsen auch, wenn es kalt ist. Mhm. Und dann gibt es natürlich so, wenn man was zu gucken haben möchte, die ganzen schönen Frühblüher, also sei es jetzt Narzissen, Tulpen und Primeln, aber auch bisschen ausgefallenere Sachen, wie zum Beispiel die Schachbrettblumen. Und bei mir ist das schon ganz bunt.
Ah, also es gibt denn doch schon so einige Pflanzen, die der Kälte gegenüber tolerant sind. Sonneneinfall spielt auch immer eine wichtige Rolle, wenn ich auf meinem Balkon was anpflanzen möchte. Was muss ich denn beachten, wenn ich Nordbalkon habe und was beim Südbalkon?
Da ist es wirklich sinnvoll zu gucken, was für Pflanzen man auswählt, weil die Pflanzen tatsächlich auch so sind, wie wir, oder sagen wir so, man denkt ja schnell, viel Sonne hilft viel. Mhm. Und es gibt aber auch Pflanzen, die gar nicht viel Sonne vertragen und auf dem Nordbalkon besser aufgehoben sind, wie zum Beispiel so Sachen wie Hosta oder verschiedene Blumen wie fleißiges Lieschen, Begonien, Fuchsien, die mögen es auch gar nicht so gerne so heiß. Und da einfach mal auf die Schilder gucken und dementsprechend sich was aussuchen. Da können wir vielleicht auch im Laufe der Sendung noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen.
Caroline, nun hat nicht jeder einen großen Balkon. Bei vielen passt dann doch oft nur ein Klapptisch und ein Stuhl drauf. Trotzdem soll es auch da schön blühen. Katrin hat uns im Chat geschrieben unter rbb888.de. Sie schreibt, unser Balkon ist wirklich klein. Ich möchte gerne, dass er in diesem Sommer ein Mini-Urwald wird. Wie geht das möglichst simpel? Welche Pflanzen eignen sich? Und Ihr Balkon liegt auf der Südseite.
Ja, also so mit so einem sehr kleinen Balkon habe ich auch viele Jahre gewohnt. Und die sind ja häufig dann auch nicht so besonders tief, sodass man nicht so größere Kübel oder sowas gut hinstellen kann. Was total super funktioniert, sind so alle Sachen, die sehr schnell wachsen. Da wäre so meine Empfehlung zum Beispiel Prunkwinde oder Edelwicken. Die machen so lange Triebe, da könnte man zum Beispiel ein paar Blumenkästen an die Hauswand stellen und ein Ranggitter befestigen und das einmal hoch und groß wachsen lassen. Man kann sonst aber auch, wenn man Lust hat, sowas wie Gemüse in Blumenkästen pflanzen, Mangold oder Palmkohl oder so, die sehen schon toll aus auch.
Wie wichtig ist denn bei so kleinen Balkonen eigentlich die Farbgestaltung? Also kann ich durch die Farbe meiner Pflanzen den auch irgendwie größer wirken lassen?
Das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Mhm. Also da wirkt nicht der Balkon größer dadurch, er wirkt eben grüner. Also das ist vielleicht auch noch so als Hinweis für die die Hörerin, die gefragt hatte. Mhm. Also der Balkon wird nicht größer dadurch, dass sie ihn in einen grünen Dschungel verwandelt. Aber ich kann mir das cool vorstellen und es macht bestimmt auch Spaß. Also.
Wir helfen Ihnen gerne. Caroline Engwert ist unsere Gartenexpertin und beantwortet Ihre Fragen. Grüße nach Lichterfelde. Hallo, liebe Michaela.
Guten Morgen, hallo.
Guten Morgen. Du möchtest Tomaten auf dem Balkon anbauen, bist aber leider damit total gescheitert.
Ja, was ist los? Nicht eher die Tomaten. Ja, also wir haben das Problem, wir haben halt zwar einen schönen großen Balkon und es war super sonnig und alles. Und wir hatten die dann in so einem Balkonkasten, der leer geblieben ist, auf dem Boden drapiert, wo er schön Sonne und andersrum auch ein bisschen Schatten und auch ein bisschen Wind geschützt ist, abgestellt. Und waren drei kleine Pflanzen drin, die sehr unterschiedlich gewachsen sind. Aber grundsätzlich hatten sie halt eher so den Drang nach oben und noch höher und zum Nachbarn hoch und trugen aber keine Früchte. So. Und jetzt ist halt unsere Frage, muss man sie ausdünnen oder nicht? Oder was können wir machen, dass da einfach mal ein paar Tomaten dran sind?
Caro.
Das ist wirklich so eine Steilvorlagenfrage und ich bin froh, dass sie kommt, weil das vielleicht vielen Leuten hilft. Also so als Hausnummer, eine Tomatenpflanze sollte ungefähr so von der Erdmenge einen Sack Erde kriegen, also 40 Liter oder sowas. Und diese drei Pflanzen in dem Kasten, die haben keine Chance. Also man braucht mehr Erde, damit man mehr Nährstoffe speichern kann und sollte die tatsächlich bei einem Kübelanbau dann wirklich so in der Fruchtphase auch alle 1 bis 2 Wochen mit einem organischen Dünger versorgen.
Also Michaela.
Ja. Okay. Und ab wann pflanzen wir die jetzt ein, wenn wir den nächsten Versuch starten wollen?
Also die Tomaten und so Sachen wie Basilikum oder wenn man auch Paprika oder Auberginen anbauen möchte, dann bitte erst nach den Eisheiligen Mitte Mai. Weil die bei einer Nacht Frost, also bei einmal minus 1 Grad, gehen sie ein und bei allem, was so unter 5 Grad fällt, kriegen sie tatsächlich auch Wachstumshemmungen. Okay. Also da wirklich bis zu den Eisheiligen warten.
Liebe Michaela!
Mit dem Ausdünnen, soll ich noch ganz kurz fragen,
ja.
Soll man da Blätter rausschnippeln oder soll man die so wachsen lassen, wie die dann kommen?
Weder noch. Also man lässt die ein bisschen wachsen und dann entstehen in den Blattachseln, also da, wo das Blatt am Stängel befestigt ist, da kommen so Triebe zur Seite raus. Die nennt man Geiztriebe. Mhm. Und die sollte man rausbrechen aus 2 Gründen. Erstens, weil sich dann die Pflanze ein bisschen drauf konzentrieren kann, Blüten zu bilden. Und zweitens, weil das, auch wenn es feucht ist, dann besser wieder abtrocknet und man dann weniger anfällig ist für Krautfäule.
Okay. Und die ganz großen Blätter lasse ich alle unten rum dran.
Die untersten kann man wegmachen, die jetzt sonst auch die Erde berühren würden, aber die restlichen kann man dran lassen.
Mimi hat uns geschrieben im Chat. Guten Morgen in die Runde. Viel zu früh hatte ich Mini-Gurken und eine Mini-Feige für Kübel auf dem Südwestbalkon bestellt. Jetzt warten sie in der Küche auf Wärme. Wie kann ich sie gut erhalten? Danke für Ihre Tipps und Grüße aus Charlottenburg. Ja, was kannst du ihr raten, liebe Caroline?
Ja, hallo Mimi. Also bei der Feige ist es so, die könnte man jetzt schon in einen großen Topf pflanzen und auch auf dem Balkon rausstellen, weil die sind tatsächlich bedingt frosthart. Ja, ist nur der kleine Topf, in dem die gekommen ist, wahrscheinlich zu klein, weil man ein bisschen verhindern möchte, dass der einmal komplett durchfriert. Aber wenn es jetzt nochmal so -1, -2 Grad hat, dann hält die das schon aus. Also die könnte man so weit schon versorgen. Bei der Mini-Gurke ist es echt ein bisschen eine Herausforderung, weil die auch erst nach den Eisheiligen raus darf, also Mitte Mai. Da könnte man aber, oder würde ich empfehlen, die möglichst kühl und möglichst hell zu stellen. Und wenn sie in der Küche steht, könnte man zum Beispiel entweder in eine Schreibtischlampe oder unter die, so als Arbeitsplatzbeleuchtung, irgendwo eine LED-Pflanzenlampe machen und da die Mini-Gurke drunter stellen.
Dann
gibt es sozusagen wie auch wie so Glühbirnen, die man einfach in der Schreibtischlampe reinschrauben kann.
Die RBB 888 Experten machen das Leben leichter. Immer sonnabends von 10 bis 1.
Mit Ideen für Ihren Balkongarten. Und es gibt kaum was Schöneres als einen Balkon, der über das ganze Jahr hinweg blüht. Dafür müssen Sie ihn aber nicht viermal im Jahr neu bepflanzen. Stichwort Nachhaltigkeit. Ein Ansatz, den auch unsere Gartenexpertin Caroline Engwert verfolgt. Caroline, mit welchen Zierpflanzenblumen kann ich denn meine Balkonkästen bestücken, ohne dass ich jedes Mal alles rauswerfen muss und neu einpflanzen muss?
Ich betrachte so einen Balkonkasten eigentlich ganz gerne wie so ein kleines Beet, also in dem idealerweise so das ganze Jahr über was blüht. Und besonders hilfreich sind für uns da die ganzen Stauden, also Pflanzen, bei denen zwar das Laub im Winter abfriert, deren Wurzeln aber überdauern und die dann jedes Jahr wieder neu austreiben. Da gehört so jetzt gerade so zu meinen Lieblingen für den Frühling, zum Beispiel das gefleckte Lungenkraut. Das hat ganz zauberhafte rosa und blaue Blüten und so gesprenkelte Blätter.
Und wie sieht's aus bei Nutzpflanzen? Also wenn ich so einen kleinen Naschgarten anlegen möchte mit Erdbeeren, Brombeeren, Stachelbeerbäumchen?
Da kommt es ein bisschen auf die Größe des Balkons an. Also so Erdbeeren im Balkonkasten sind tatsächlich sind auch auf einem Mini-Balkon möglich. Mhm. Da würde ich empfehlen, dass man so Walderdbeeren oder sogenannte Monatserdbeeren nimmt. Die sind länger tragend. Also da sind die Früchte ein bisschen kleiner, aber dafür bilden die immer wieder neue Blüten. Und das ist nicht so wie bei anderen Sorten, dass man dann einmal an einem Kasten 8 Erdbeeren hat und das war's dann.
Ah, okay. Und bei Pflanzkästen, da geht es ja auch nachhaltiger. Welche empfehlen Sie?
Also ich würde gerne, also sehr schön finde ich, sind ja so Tontöpfe und Terrakotta. Da muss man sich nur sehr klar machen, dass die über diese Offenporigkeit mehr Wasser verdunsten und man häufiger gießen muss. Ich zum Beispiel habe Kästen aus Zink seit vielen Jahren, mit denen bin ich sehr zufrieden. Und es gibt aber mittlerweile auch gute Produkte aus recyceltem Kunststoff. Mhm. Da, also finde ich an sich so das Thema Kunststoff, dass man halt guckt, dass man nicht immer dauernd wieder alles wegschmeißt. Aber wenn man so Sachen irgendwie für einen langen Zeitraum hat und das idealerweise auch aus Recyclingmaterial ist, sind die eigentlich auch empfehlenswert. Mhm.
Welche Pflanzen gibt es denn, wenn ich jetzt Schmetterlinge anlocken möchte, Bienen, Marienkäfer, was gibt es da so?
Also da so als Faustformel würde ich empfehlen, einfach darauf zu achten, dass man auch Pflanzen mit offenen Blüten hat, also wo nicht alle Staubblätter zu Blütenblättern umgewandelt sind, wie bei so ganz exklusiven Rosen zum Beispiel. Und da am besten auch auf die Jahreszeiten Ränder achten, also dass man auch was für den sehr frühen Frühling und was für den Spätherbst hat. Da zum Beispiel sowas wie so Herbstastern, die gibt es auch kleinbleibend, also so polstermäßig. Mhm. Und dann vielleicht noch ist auch wichtig, dass man Wasser aufstellt, weil die Insekten und Bienen brauchen im Frühling und im Herbst auch Wasser. Also da kann man so ein Schälchen mit ein bisschen Steinen und Moos befüllen und da immer, wenn man die Blumen gießt, auch ein bisschen Wasser nachkippen, weil die eben auch gute Landeplätze brauchen, wo sie Wasser trinken können, aber nicht ertrinken.
Aber sicher doch auch im Sommer, oder?
Auch im Sommer, ja. Genau.
Okay. Caroline Engwart ist Gartenexpertin und uns heute zugeschaltet und beantwortet natürlich gerne Ihre Fragen unter der 30 32 88 8100 oder Sie schreiben uns im Chat unter rbb888.de und das hat auch die Lisa getan. Sie schreibt, meine Hortensien wachsen immer mehr in die Höhe, anstatt buschig zu werden. Ich versuche sie schon im Frühjahr circa Ende März zuzuschneiden, bin aber wahrscheinlich zu zaghaft, immer nur knapp über der ersten Knospe abschneiden. Kann man Hortensien rabiat in Form zurückschneiden, ohne sie kaputt zu machen? Vielen Dank. Was sagt die Expertin?
Also prinzipiell ist Schneiden für die Pflanze immer ein Signal, mehr Wachstum zu produzieren und sich zu verzweigen. Insofern ist diese Idee schon nicht schlecht. Man unterscheidet da zwischen den Bauern- und den Rispenhortensien. Also die Bauernhortensien, so diese klassischen, die wir vor Augen haben, die blühen am zweijährigen Holz, also an dem Austrieb vom letzten Jahr. Man wird durch den Rückschnitt die Hortensie jetzt nicht umbringen, aber es ist wichtig, sich klarzumachen, dass man dann vielleicht in einem Jahr die Blüten verliert. Und so ganz ältere verholzte Triebe kann man gut unten auch einmal komplett wegnehmen und dann darf man auch weiter zurückschneiden als so dieses erste Ding, sondern vielleicht noch so zwei Etagen tiefer. Und dann sollte das eigentlich klappen. Und so Rispenhortensien, die blühen am frischen Austrieb, die sollte man tatsächlich wirklich auch stärker zurückschneiden, immer wieder, damit die nicht verkahlen.
Aber grundsätzlich ist es schon jetzt auch der richtige Zeitpunkt, das zu tun.
Ja, jetzt ist noch ganz gut. Also wenn im Sommer dann irgendwie alle Blätter dran sind, hat die Pflanze ja schon die Kraft in dieses Wachstum gesteckt. Aber das kann sie jetzt mal ausprobieren.
Welche Kräuter kann ich denn jetzt so alles auf meinem Balkongarten anbauen?
Also das kommt so ein bisschen darauf an, natürlich, ob der in der Sonne oder im Schatten ist. Mhm. Und ob es gerade draußen Frost hat oder nicht. Aber ein paar dankbare Kräuter, die zu jeder Jahreszeit gedeihen, sind sowas wie Rosmarin, Salbei, dann auch Lavendel, Thymian. Mhm. Und ein paar Tipps so für den schattigen Balkon vielleicht. Da wachsen gut Bärlauch, Waldmeister, Minze und Schnittlauch. Mhm. Und zu meinen Favoriten, die so mehr oder weniger schon ein bisschen Sonne brauchen und ein bisschen empfindlich sind, gehören so die ganzen unterschiedlichen Basilikumarten, auch Thai-Basilikum und die Zitronenverbene, aus der man ganz wunderbaren Tee machen kann.
Mhm. Gibt es denn jetzt auch Kräuter, die nicht geeignet sind, weil die zu stark wurzeln?
Also die Pfefferminze oder also alle Minzen, die sind schon ein bisschen raumgreifend und breiten sich gerne überall aus. Das ist aber auf dem Balkon deutlich unproblematischer als im Garten, wo man sie dann wirklich schnell auch überall hat. Aber auf dem Balkon ist es durch den Kasten ja begrenzt.
Hm. Und da ist es
eigentlich,
ja. Ja.
Eigentlich nicht, nee.
Okay. Ich habe in meinem Kräuterkasten zum Beispiel neben Minze Basilikum und Petersilie gepflanzt. Gut, die gehen irgendwie auch regelmäßig ein. Müssen die sich auch irgendwie gut verstehen? Also mache ich da was falsch?
Beim Basilikum ist es so, dass der einfach im Winter auf jeden Fall erfriert. Und Petersilie ist ein bisschen anfällig gegenüber so Pilzkrankheiten.
Ah, okay.
Also das sind so Probleme oder Konstitutionen, die mitbringen. Mhm. Idealerweise pflanzt man Kräuter zusammen, die so ähnliche Bedürfnisse haben, was Sonne und Nährstoffe angeht und Wasser. Und da ist vielleicht so eine ganz gute Faustformel, dass die mit den dickeren, festeren Blättern, so wie Salbei oder Rosmarin, die brauchen nicht so viel Wasser und nicht so viel Nährstoffe. Und je dünner und zarter die Blätter sind, so oder die Stängel, so wie bei Schnittlauch oder Basilikum, die brauchen mehr Wasser und auch mehr Nährstoffe.
Ah, okay. Manchmal haben ja Kräuter auch so einen feinen, weißen Belag. Reicht das dann einfach, diesen Belag abzuspülen?
Das kann sein, dass das Mehltau ist. Das tritt gerne, ist eine Pilzkrankheit, tritt gerne auf im Sommer, wenn es so feucht warm ist.
Mhm.
Und an sich bei allen Krankheiten, würde ich immer sagen, und auch so bei Läusen und sowas. Also stark befallene Pflanzenteile einfach abschneiden und über den Hausmüll entsorgen.
Mhm.
Und gegen den Mehltau kann man ganz gut mit so einer Lösung aus 9 Teilen Wasser und 1 Teil Milch die Blätter besprühen. Und wenn man das so 3-4 Mal im Laufe also im Wochenwechsel macht, also einmal pro Woche und dann so über 3 Wochen, dann sollte sich das eigentlich erledigen.
Hat sich das erledigt. Und jetzt schicke ich liebe Grüße nach Schöneberg. Hallo, Axel.
Hallo.
Du machst dir Sorgen um deine Azalee. Die sieht irgendwie komisch aus, sagst du. Was ist denn da los?
Ja, stimmt. Also ich habe vor 3 Jahren eine Azalee bekommen von einer lieben Freundin von mir. Und die war 2 Jahre so schön, völlig in Pink und alles toll. Und jetzt dieses Jahr sieht sie ein bisschen eigenartig aus. Also die Blätter kringeln sich irgendwie so ein bisschen, aber ich habe schon 2 Triebe mal abgeschnitten.
Mhm.
Und da drin ist noch grün. Also bin ich nur ungeduldig oder mache ich was falsch?
Was sagt unsere Expertin?
Also es ist tatsächlich so, dass die Azalee jetzt, wenn es nochmal so, also es ist ja sehr kalt gewesen in letzter Zeit. Und die rollen dann die Blätter ein, um die Oberfläche ein bisschen zu verkleinern, wo man sich irgendwie an sich klar machen muss, dass diese immergrünen Pflanzen ja auch im Winter Wasser verdunsten über die Blätter. Deswegen gibt es häufig dann diese sogenannten Kahlfröste. Und man sollte darauf achten, also viel von diesen Frostschäden ist gar nicht so, dass da irgendwas abfriert, sondern dass die Pflanzen vertrocknen, weil die Wurzeln nicht mehr gut Wasser aufnehmen können. Also solche Pflanzen auch im Winter irgendwie gelegentlich gießen, immer dann, wenn es frostfrei ist und nur ganz wenig.
Das habe ich gemacht. Ich habe es auch eingepackt.
Ja, genau. Aber es ist gut möglich, dass das jetzt passiert ist, weil es nochmal so kalt war. Dann, was Sie auch gucken können, ist, ob vielleicht so saugende Insekten dran sind, sowas wie Läuse. Das führt manchmal auch irgendwie zu einer Veränderung der Blätter.
Ja.
Wenn Sie da aber nichts entdecken, würde ich darauf tippen, dass es tatsächlich die Temperatur ist. Und mir hatte die Redaktion gesagt, dass sie meinten, irgendwie, sie hätten die noch nie umgetopft. Also das könnte auch sein, dass sie vielleicht ein bisschen mehr Platz braucht mittlerweile.
Okay.
Würde ich empfehlen, einen Kübel zu nehmen, der so mindestens 5 bis 10 Zentimeter mehr Durchmesser hat. Also ich weiß jetzt natürlich nicht, wie groß sie ist. Und bei den Azaleen, die mögen gerne saure Erde, also da gerne so eine Rhododendron-Erde besorgen.
Okay. Aber sie meint, ich habe noch eine Chance.
Ja, auf jeden Fall. Also die Vegetation wacht jetzt ja gerade so auf und ich glaube, das wird noch was.
Ja, nicht gleich wegwerfen, Axel.
Nein.
Geben Sie der Pflanze eine Chance.
So wie der durchzieht durch ihre gesamte Sendung, ne? Alle sind ein bisschen ungeduldig.
Die RBB 888 Experten machen das Leben leichter. Immer sonnabends von 10 bis 1.
Jetzt wollen wir übers Gießen sprechen. Wahnsinnig wichtig, aber wir können eben auch wirklich wahnsinnig viel falsch dabei machen. Caroline, gibt es da irgendwie eine Faustregel oder wie oft sollte ich grundsätzlich meine Pflanzen auf dem Balkon gießen?
Also gegenüber dem Garten ist es erstmal ganz anders. Das ist wichtig, dass man sich das klar macht. Denn auf dem Balkon hat man ja eine begrenzte Menge an Substrat, also an Erde im Kasten. Und die kann dann auch nur begrenzt Wasser speichern. Und gerade bei sonnigen Balkonen muss man wirklich jeden Tag gießen. Und im Hochsommer kann es sein, sogar am besten morgens und abends. Mhm. Ansonsten würde ich sagen, einmal pro Tag gießen. Und das idealerweise irgendwie an so ein Ritual binden, wo man auch wirklich immer dran denkt. Also ich mache es morgens so, dass ich mit dem ersten Kaffee einmal auf den Balkon gehe und da alle Pflanzen bewässere.
Das ist ein schönes Ritual. Wie ist es denn eigentlich, wenn es jetzt regnet, muss ich die Pflanzen dann trotzdem gießen oder reicht das aus?
Da ist es wichtig, wenn es regnet, dass man guckt, dass kein Wasser stehen bleibt. Also manche Menschen haben unter den Balkonkästen ja so Untersetzer drunter oder Untertöpfen. Ich gebe immer ganz gern so eine Drainageschicht aus so Blähton oder Lavagranulat unten in den Kasten rein, damit alles gut rauslaufen kann. Und da einfach nur darauf achten, dass kein Wasser stehen bleibt. Und vielleicht so als Tipp, wenn man so den Finger so bis zum zweiten Gelenk, den Zeigefinger reinsteckt und es da noch feucht ist, dann braucht man nicht gießen.
Super Tipp. Wissen Sie, was mein Mann mir heute Morgen erzählt hat? Dass man Tomaten gar nicht mit frischem Leitungswasser gießen soll, sondern besser mit abgestandenem oder Regenwasser. Ist da was dran?
Da ist schon was dran. Also da geht es einerseits irgendwie um Mineralien, aber auch um Temperatur. Das ist für die natürlich irgendwie ein relativer Schock, gerade im Hochsommer, wenn man sich das vorstellt. Es ist schon ein bisschen wie eine kalte Dusche. Aber ich finde es beim Gärtnern auch immer sehr wichtig, dass man sich nicht schwerer macht als notwendig. Also das ist besser, ist aber nicht zwingend nötig. Für den Balkon kann man auch einfach die Gießkanne befüllen und mal einen halben Tag stehen lassen.
Und muss ich ansonsten noch irgendwas beachten? Kann ich gleich einen ganzen Schwall auf die Pflanzen kippen oder besser dosierter?
Das steckt schon in der Frage drin. Also ist schon doof, wenn einem das Wasser dann über die Füße läuft irgendwie auf dem Balkon. Also mäßig, regelmäßig, sparsam, immer wieder. Das ist so die Devise.
Shirin hat im Chat auf rbb888.de geschrieben, ich habe große Probleme mit kleinen Fliegen, die in meinen Pflanzen in der Wohnung sind. Sie hat dann auch neue Erde gekauft, die Töpfe ausgewaschen, aber hat irgendwie alles nichts gebracht. Sie fragt jetzt, welche Pflanzen empfehlen Sie für den Balkon, die fast immer grün bleiben und weniger empfindlich gegenüber der Kälte sind? Vielen Dank. Was sagt die Expertin?
Das sind ja so zwei sehr verschiedene Fragen. Ich würde super gerne als erstes auf diese kleinen Fliegen eingehen.
Ja.
Die heißen Trauermücken und die haben jetzt auch ganz viele Leute, die so im Garten Gärtnern in ihren Ausgarten oder Menschen, die Zimmerpflanzen haben. Das sind kleine schwarze Fliegen, die sehen ein bisschen aus wie Fruchtfliegen und legen ihre Larven in die feuchte Erde. Die ernähren sich dann von organischem Material und auch von den Pflanzenwurzeln. Vermeiden kann man das ganz gut, indem man gerade Zimmerpflanzen und die Aussaaten nicht feucht stehen lässt, indem man zum Beispiel die obere Erdschicht ein bisschen mit Sand oder Vermiculit oder so Tongranulat abdeckt. Oder, also vielleicht auch noch ganz interessant, ich sterilisiere die ganze neue Erde, die ich im Haus benutze, immer vorab für 30 Minuten im Backofen, also in einer feuerfesten Form.
Okay.
Und wenn man diese Trauermücken mal hat, dann breiten die sich oft über alle Pflanzen in der Wohnung aus. Da würde ich empfehlen, dass man, wenn der Befall so noch gering ist, so Gelbstecker aufstellt. Und also das sind so Klebeplättchen. Das sind so kleine Plastikdinger, die haben vorne und hinten sehr starken Kleber drauf. Und dadurch, dass die gelb sind, fliegen die Mücken dahin und bleiben kleben. Und wenn es schon ein bisschen doller ist, gibt es ganz tolle Nützlinge. Die heißen Nematoden. Also das sind Fadenwürmer. Hört sich total eklig an, ist überhaupt nicht schlimm, weil die kommen in so einem kleinen Tütchen und es sieht aus wie Mehl. Und das gibt man ins Gießwasser, es trübt sich ein bisschen ein, das ist auch eine genaue Anleitung da, in welchem Mischungsverhältnis. Und dann gießt man alle Pflanzen einmal damit. Und so 1 bis 2 Wochen später haben sich die Trauermücken erledigt, weil diese Nematoden sich von den Larven ernähren. Und sobald kein Futter mehr da ist, sterben die auch ab. Also ich habe da noch nie irgendwas gesehen und das ist wirklich mit Gelinggarantie. Und die gebe ich im Garten selten.
Blattläuse. Ja, die sind die großen Gewinner der Evolution, sage ich Ihnen. Die krabbeln jetzt schon seit wirklich 280 Millionen Jahren über die Erde. Ist das zu fassen? Oh, Caroline, wo kommen die denn eigentlich her?
Also ich habe mich eine ganze Zeit gefragt, wie die eigentlich auf den Balkon kommen.
Ja.
Und es gibt immer so eine Generation zwischendurch, die hat auch Flügel. Und dann fliegen die dahin. Manchmal bringt man sie sich auch mit gekauften Pflanzen mit hoch, aber die sind auch selbsttätig.
Und was kann man tun, um die loszuwerden?
Also meine Tendenz ist immer zu sagen, irgendwie der Natur das auch so ein Stück weit zu überlassen, weil die Blattläuse haben ganz tolle Gegenspieler in den Marienkäfern und den Florfliegen. Und gerade die Marienkäferlarven vertilgen Unmengen an Blattläusen jeden Tag. Also vielleicht mal irgendwie sich ein Bild im Internet angucken, dass man die auch erkennt, weil die könnte man auch für Schädlinge halten. Wer jetzt unbedingt was machen will, kann in so einem Verhältnis von 7:3 Wasser und Rapsöl mischen und das die Pflanzen ein bisschen damit besprühen. Das ist nur gerade so die Frage, ob man Rapsöl übrig
hat. Wollte ich gerade sagen, das ist ja ganz schwer zu bekommen.
Und was auch noch so eine schnelle Hilfe ist, ist, wenn man Pflanzenstellen hat, wo so ganz, ganz viele sind und sich die Blätter stark kräuseln, dass man da einfach mal was wegschneidet. Aber also auch hier würde ich das sagen, was ich immer sage, irgendwie abwarten und vertrauen ist nicht die schlechteste Idee.
Was benötigen alle Pflanzen zum Wachsen? Natürlich Nährstoffe. Allerdings ist die Versorgung in einem Topf oder in einem Kasten nicht ganz so gut wie im Freien. Es gibt auch eine irre große Auswahl an Erde, bio, herkömmlich, torfrei, Kräutererde. Liebe Caroline Engwert, braucht es diese ganzen Spezialerden überhaupt?
Also es ist tatsächlich so, dass man, viele dieser verschiedenen Erdebezeichnungen sind reines Marketing. Mhm. Was es so als große Gruppen gibt, ist die Aussaat- und Kräutererde, die ist ein bisschen nährstoffärmer. Mhm. Dann gibt es so diese normale Pflanzerde, da kann man noch unterscheiden, ob die jetzt mineralisch oder organisch gedüngt ist. Das ist den Pflanzen aber mehr oder weniger egal. Wichtig vielleicht noch als extra so Moorerde, die hat einen anderen pH-Wert, das ist auch wichtig. Und ich würde bei allen Erden sagen, dass man ganz gut durchkommt. Man braucht jetzt keine Tomatenerde speziell oder keine Hochbeeterde speziell und auch keine Blühpflanzenerde. Ich würde nur immer gerne mitgeben, dass es schön ist, wenn sie torfrei ist, einfach weil das schon so der Umwelt sehr, sehr
ökologisch besser ist, genau. Und wenn ich geerntet habe, kann ich die Töpfe dann einfach stehen lassen und mit der Erde nächstes Jahr dann wieder was anpflanzen?
Also ich versuche tatsächlich auch auf dem Balkon rund ums Jahr irgendwie zu pflanzen und auch Töpfe gar nicht so richtig leer zu lassen. Mhm. Man kann die Erde immer wieder verwenden und aufbereiten. Gerade wenn die so stark durchwurzelt ist, mische ich das in einem großen Kübel einmal mit frischer Erde 1:1 durch. Und dann hat man praktisch immer halb neue und alte Erde gemischt.
Mhm. Wie ist denn es mit Düngen? Ist es genauso wichtig wie Wässern?
Ja, auf jeden Fall. Also weil die Pflanzen brauchen Nährstoffe. Über das Wasser wird das gelöst und die nehmen das auf. Mhm. Und ich verwende sehr gern so einen organischen Bio-Flüssigdünger, einfach weil der dann gleich verfügbar ist. Oder arbeite von vornherein so ein bisschen Hornspäne mit rein, weil die sich so nach und nach zersetzen und ein sehr guter Langzeitdünger sind.
Ah, okay, ist auch eine Alternative zu den chemischen Düngemitteln. Ich habe mal gehört, abgestandenes Bier mögen Pflanzen auch ganz gerne.
Oh, das wäre mir neu. Also ich mag kein abgestandenes Bier, aber das recherchiere ich doch nochmal.
Ja. Aber so Bananenschalen, Kaffeesatz, ne? Gibt es da noch Alternativen?
Also gerade die Bananenschalen sind echt irgendwie gut, weil sie auch viel Kalium enthalten. Mhm. Und das würde ich aber, also gerade Kaffeesatz würde ich eher auf den Kompost geben, weil das ein ganz tolles Tool ist, um Regenwürmer anzulocken. Den würde ich nicht unbedingt direkt in die Erde mit einarbeiten. Also da gibt es sehr gut abgestimmte, fertige Dünger.
Von Zeit zu Zeit sehnen sich die Pflanzen auch mal nach einem neuen Zuhause, also nach einem kleinen Upgrade in Platz und Erde. Das ist immer ein ganz schöner Aufwand, dieses Umtopfen. Oder, Caroline, haben Sie Tipps, wie es einfacher geht?
Ach, ich finde das eigentlich gar nicht so wild. Und was schon ganz gut ist, ist, wenn man mehrere Pflanzen auf einmal umtopft, weil man dann nämlich manchmal so machen kann, dass man nur für die größten einen neuen Topf besorgt und die anderen dann so stückchenweise in die größeren umziehen. Mhm. Ich gucke immer so, dass der so ein Viertel oder ein Drittel größer ist als der alte Topf. Und dann kann man immer so ein bisschen gucken, dass man den, also wenn der sehr lange drin war, irgendwie die Wurzel ein bisschen unten aufmacht, also entweder einschneidet oder mit den Fingern aufbricht, dass das neuen Wurzelaustrieb anregt. Und das Einzige, was ich wirklich wichtig finde, ist, dass man irgendwie eine Matte drunter legt. Oder also ich habe so eine Plane, die hat an der Seite so kleine Druckknöpfe. Da kann man sich wie so eine Wanne draus zusammendrücken. Mhm. Und dann hat man nicht den ganzen Dreck in der Wohnung oder auf dem Balkon und kann das leicht wieder entsorgen, weil das Saubermachen nach dem Umtopfen ist ja oft das Schlimmste.
Das war der RBB 888 Podcast, die Experten.